Herzlich willkommen bei den Alm Days. Mein Name ist Daniel Meixner, ich bin Evangelist bei Microsoft und ich habe heute das große Vergnügen, ein bisschen was über Visual Studio 2015 erzählen zu dürfen. Es ist heute kein Tipps und Tricks Vortrag, es ist auch kein reiner Productivity Vortrag, das ist heute eher so die Kategorie Feature, 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 Feature. Wieso ist Visual Studio eigentlich der Wahnsinn? Und insbesondere natürlich in der Version 2015. Ups, ich muss hier noch umschalten, was ich hier mitgemacht habe. Genau, Thema Visual Studio 2015, nur am Rande. Ich habe auch einen Twitter-Handle, über das man mich ganz gut erreicht. Ich habe auch einen Blog, wo ich eine längere Serie von Features von Visual Studio vorführe, beziehungsweise ein paar Tipps und Tricks zeige, falls das jemanden interessiert. Thema heute, wie gesagt, ist 2015 und zwar die CTP6. CTP6 ist ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle, weil CTP bedeutet immer, hey, das Zeug ist noch nicht ganz fertig. Potenziell ändert sich noch was bis zum finalen Release. Eventuell sehen wir Features, die es dann gar nicht ins Release schaffen. Das kommt zwar selten vor, aber manchmal kommt es dann doch vor. Und potenziell ist die Software noch nicht ganz so stabil, wie man es sich wünscht. Und der ein oder andere, der vielleicht schon mit der CTP5 gearbeitet hat, hat festgestellt, dass die CTP5 tatsächlich nicht so ganz stabil war, wie man es von den anderen CTPs vielleicht gewohnt ist. CTP 6 ist da deutlich besser, demzufolge denke ich, wird heute alles gut gehen. Ist jetzt seit 2 Wochen, glaube ich, oder so, gibt es die CTP 6. Also kann man sich alles runterladen, am Ende gibt es auch nochmal einen Link dazu. Kurze Umfrage am Anfang, weil es mich einfach interessiert. Wer von Ihnen benutzt denn Visual Studio in der Version 2013 aktuell als Produktivversion? Bitte mal Hände heben. Wow, das sind ja ziemlich viele. Ich würde mal sagen, das sind 70%. Wer hat 2012? Ein paar, okay. Und 2010? Auch noch ein paar, alles klar. Sehr interessant. Das andere lasse ich mal außen vor. Weiter zurück will ich jetzt nicht. Das richtig spannend wurde es ja erst mit 2010, finde ich persönlich. Aber okay. Gut, fangen wir mal an. Ich habe jetzt keine Agenda-Folie oder irgendwie sowas, weil ich denke, wenn ich eine Agenda-Folie auflege, wo ich die ganzen Features schon verrate, dann kann man ja überhaupt keinen Höhepunkt, kann man ja nicht hinsteigern zu den richtig coolen Features. Deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Und wir fangen an mit den kleinen Dingen. Wir haben in Visual Studio natürlich mit der neuen Version jetzt ein paar Kleinigkeiten eingebaut. Sowas wie die Windows-Layout, Touch, Error-Listen-Filter, diese Light-Bulb und das Single-Sign-In. Und ich denke, bevor ich da jetzt hier groß drüber erzähle, zeige ich lieber mal in Visual Studio, wie das dann tatsächlich ausschaut. Also wir haben jetzt gerade gesehen, zum Beispiel Touch-Unterstützung. Man mag sich fragen, wer braucht Touch-Unterstützung in Visual Studio? Es ist tatsächlich so, wenn man einen Rechner hat, der keinen Touchscreen hat, wird man nie verstehen, für was man eine Touch-Unterstützung in Visual Studio braucht. Hat jemand einen Rechner mit Touchscreen? Kurze Meldung. Okay, ein paar. Ich bin mir sicher, die Menschen, die jetzt hier einen Rechner mit Touchscreen haben, können nachvollziehen, dass man eigentlich immer dann, wenn man ein Dokument offen hat, sei es in Word, in PDF oder eben in Visual Studio zum Größer- und Kleiner-Zoomen, dann einfach die Finger nutzen möchte. Das konnte man in Visual Studio in der alten Version nicht. Jetzt in dieser Version geht's. Geht natürlich auch über diese Dropdown-Box hier unten. Die etwas fortschrittlicheren Menschen haben dann schon Scrollrad und Steuerungstaste genutzt. Die Shortcut-Freaks den Steuerung-Punkt und Steuerung-Shift-Punkt und Steuerung-Shift-Komma. Aber jetzt unterstützen wir hier eben auch Touch, so wie es sich gehört. Eine echte Kleinigkeit an der Stelle. Noch eine andere Kleinigkeit, die ich noch gar nicht erwähnt habe, ist die Menüleiste hier oben. Wer genau hinguckt, wird feststellen, dass ein sehr heikles Thema mit der letzten Version jetzt hiermit ausgeräumt ist, nämlich die Groß- und Kleinbuchstaben. Das ist jetzt tatsächlich ein Setting geworden in Visual Studio. Man kann es also einstellen, nicht mehr über die Registry, sondern man kann hier irgendwo in den Optionen einstellen, hey, ich will hier Großbuchstaben oder ich will hier Kleinbuchstaben. Abgefahren. Was haben wir noch gesehen? Genau, die Window-Layouts. Es ist ja so, dass wir relativ häufig auch an unterschiedlichen PCs beziehungsweise unterschiedlichen Monitor-Setups arbeiten. Vielleicht Multimonitor-Maschinen mit noch einem externen Monitor, mit 2 Monitoren, mit 3 Monitoren. Hat jemand 3 Monitore? Es gibt wenig Menschen, die tatsächlich mit 3 Monitoren arbeiten. Okay. Wenn wir von so einem Mehr-Monitor-System umschalten auf unseren Ein-Bildschirm-Laptop oder wenn wir auch einfach unterschiedliche Tasks erledigen in Visual Studio, zum Beispiel einmal entwickeln und dann drücken wir den Startbutton und es soll ein Startbutton im Visual Studio, um den Debugger zu starten und die Anwendung läuft, dann möchten wir vielleicht unterschiedliche Tool-Windows sehen. Beispielsweise möchte ich meinetwegen das Breakpoint-Windows sehen, wenn ich mich im Debug-Modus befinde und ich möchte dagegen meinetwegen natürlich den Solution Explorer aufgeklappt haben, wenn ich eigentlich editieren möchte. während mich der Solution Explorer natürlich während der Debugging-Session überhaupt nicht interessiert. Das heißt, ich müsste hier eigentlich immer Fensterchen einblenden, ausblenden und so weiter. Und das ist was, was potenziell natürlich ein bisschen aufwendig ist, hier lauter einzelne Fenster zu konfigurieren. Deswegen gibt es in Visual Studio 2015 die sogenannten Window Layouts. Ich kann also ein Layout in Visual Studio, und ein Layout bedeutet die Anordnung von meinen Tool-Windows innerhalb von Visual Studio speichern. Das heißt, ich kann hier sagen, Window Save Window Layout und kann damit einfach ein neues Layout anlegen. Und ich könnte dieses Layout zum Beispiel, okay, ich habe hier jetzt gar nichts verändert, deswegen ist es unspannend. Machen wir doch mal so, dass wir hier die Breakpoints einblenden. Hier unten, genau, hier dieses Breakpoint-Fensterchen ist zu sehen. Ich kann jetzt sagen, okay, Save Window Layout, und ich nenne das mal Debug with Breakpoint. Speichere das Ganze und jetzt kann ich umschalten hier zwischen unterschiedlichen Layouts. Apply Window Layout, hier sehe ich meine Unterschiede, das sieht man auch, ich habe Default Laptop, ich habe ein Alm Layout extra für heute zusammengebaut, ein Debug XAML und ein Debug with Breakpoint Layout. Und die kann ich dann natürlich umschalten. Jetzt kann ich hier zum Beispiel wieder zurückgehen auf das Default Laptop, dann sieht man, schwuppdiwupps, ist das Breakpoint Fensterchen wieder weg. Und das Ganze kann ich natürlich per Shortcut umschalten. Das wäre ja auch hakelig, wenn ich hier die Maus nutzen müsste. Das heißt, ich kann die ganzen Window-Layouts, die ich definiere, die ersten 10 über die Zahlentasten von 1 bis 9 bis 0 und Steuerung Alt umschalten. Das heißt, Steuerung Alt 2 zum Beispiel schaltet auf das, Steuerung 3 schaltet auf das, Steuerung 1 schaltet auf das. Okay, da sieht man jetzt gar keine Änderung, weil ich gerade nicht im Debug-Modus bin, das macht aber nichts. Das heißt, wir haben hier automatisch diesen Shortcut für die unterschiedlichen Windows-Layouts. Macht es natürlich ein bisschen einfacher zu arbeiten. Was haben wir noch gesehen? Ich gehe noch mal kurz auf die Folie, dass ich hier nichts vergesse. Genau, die Error List und, ja genau, das ist ganz interessant. Zeige ich mal auch eine ganz kurze Demo. Also, ich schreibe mal einen Fehler jetzt hier. Int i gleich hello. Relativ offensichtlicher Fehler. Was passiert? Wir schauen uns mal in die Error, ins Error-Fensterchen. Wir sehen hier unten natürlich gleich, hey, irgendwas passt hier nicht. Und wir sehen zum einen natürlich den Fehler angezeigt, zum anderen hier die Möglichkeit, die Fehler zu filtern. Ich meine, das ist jetzt an der Stelle witzlos, weil wir nur einen Fehler haben, aber ich könnte jetzt hier bestimmte Fehler ausblenden, wenn ich bestimmte Fehlerkategorien eigentlich einfach gerade nicht interessieren, um den Fehler zu beheben. Was ich aber auch machen kann, und das finde ich ganz besonders schick, ist, dass das hier ein Link ist. Und zwar typischerweise, wenn man sich überlegt, wie man mit so Fehlermeldungen in Visual Studio umgeht, ist es ja so, wir haben eine Fehlermeldung, wir verstehen die Fehlermeldung nicht. In dem Fall verstehen wir sie hoffentlich schon, aber manchmal ist die Fehlermeldung ja relativ kompliziert. Und was tun wir dann als Entwickler, wenn wir Fehlermeldungen nicht verstehen? Wir kopieren die Fehlermeldung. Also kopieren. Copy. Dann pasten wir das Ganze in Notepad. Dann nehmen wir das, was uns tatsächlich irgendwie so erscheint, als wäre es was, was wir auch mal in die Suchmaschine unserer Wahl einwerfen können. Öffnen Bing natürlich, ne? Klar. Und dann müssen wir aber aufpassen, wenn wir diese Fehlermeldung einfach nur reinkopieren in Bing, kann es passieren, dass wir Dinge reinkopieren, die wir sowieso niemals finden würden, weil da meinetwegen unsere eigenen Variablennamen drinstehen oder unsere eigenen lokalen Pfade. Das heißt, wir haben hier, wir müssen diesen Suchstring noch ein bisschen anpassen, so dass es ein bisschen allgemeingültiger ist, damit wir dann auch einen Hit erzielen, also irgendwas treffen. Jetzt gibt es diesen Knopf hier. Wenn wir da draufklicken, wird automatisch Bing geöffnet, es wird automatisch dann noch gesucht und es wird intelligent danach gesucht, weil wir hier Platzhalter haben anstelle von den von uns nur lokal gültigen Begriffen. Also von daher einfach eine Hilfe dabei, wenn es darum geht, schneller herauszufinden, was eigentlich im Code gerade schiefläuft. Was hatten wir noch? Wir hatten noch die Lightbulb. Ah ja, das ist auch was durchaus Interessantes. Machen wir das Fensterchen hier wieder weg. Machen wir mal hier ein For Each rein. Jetzt sieht das geübte Auge, dass wir hier auf der linken Seite, an der Stelle, wo normalerweise immer die Breakpoint-Bubbles zu sehen sind, so eine kleine Glühbirne haben. Und die kleine Glühbirne kommt dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt vor. Das ist ein Symbol, was vielleicht der eine von der Extension schon kennt. Diese Glühbirne können wir klicken. Und die sagt uns dann, möchtest du hier vielleicht deinen Code ein Stück weit refactoren? Möchtest du zum Beispiel eine Collection anlegen? Weil wir arbeiten hier ja mit einer Collection, die es noch gar nicht gibt. Das heißt, wir kriegen hier Verbesserungs- oder Lösungsvorschläge für potenzielle Probleme im Code angezeigt, über diese Glühbirne. Die Glühbirne ist auch erreichbar über Steuerung Punkt. Steuerung Punkt kannten wir ja schon, vielleicht um immer dann eine Lösung zu finden, wenn wir uns innerhalb von so einem unterringelten Begriff finden. Also immer, wenn etwas rot unterringelt ist und wir drücken Steuerung und Punkt, poppt eine Lösung auf. Jetzt haben wir das ein bisschen flächendeckender, sage ich mal, weil es einfach immer dann angeboten wird hier mit der Glühbirne, wenn wir uns in der Zeile befinden, wo es irgendein Problem gibt. Also dann können wir diese Glühbirne aufmachen und dann können wir die Glühbirne einfach mal um Rat fragen, wie wir den Code ändern sollen, um hier eine Lösung zu finden. Okay, das sind die Kleinigkeiten. Okay, Single Sign-In, sage ich nur einen ganz kurzen Satz dazu. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns mit mehreren unterschiedlichen Accounts gleichzeitig in Visual Studio einzuloggen. Das heißt, wir haben nicht nur eine Live-ID, die wir irgendwie angeben kann, sondern wir können als mehrere unterschiedliche Account-Credentials hier hinterlegen, die dann genutzt werden. Macht natürlich auch das Login, Logout wesentlich leichter, wenn wir auf unterschiedliche Ressourcen von unterschiedlichen Live-IDs meinetwegen zugreifen wollen. Lassen wir mal die kleinen Dinge hinter uns, kommen wir zu den wirklich spannenden Dingen. Zu den etwas größeren Features. Codelands. Wer benutzt Codelands? Kein Mensch? Paar? Okay. Codelands ist ja quasi für uns Entwickler sowas wie das Heads-Up-Display im Auto. Kennt man vielleicht, sitzt auf dem Fahrersitz von irgendeiner Oberklassenlimousine, dann sieht man vorne in der Windschutzscheibe, ohne dass man irgendwas tut oder irgendwo hier seinen Blick von der Straße wenden muss, sieht man schon wichtige Informationen, zum Beispiel aktuelle Geschwindigkeit, was weiß ich. Codelands ist so ähnlich. Ich zeige das jetzt mal anhand von einem etwas größeren Projekt. Und zwar mache ich mal dieses Projekt hier zu. Close Solution, wir speichern nichts. Und wir machen einfach mal ein Projekt auf, was ich mir hier lokal geklont habe, und zwar Roslyn. Roslyn ist ein Projekt, was wir, ich glaube, es war auf GitHub gelegen oder auf Codeplex, ne, GitHub, glaube ich, liegt das. Kann sich jeder runterladen. Ich habe das quasi mal geklont, dieses Repository, und habe jetzt dieses ganze Repository bei mir lokal. Und wir schauen uns jetzt mal an, was hier eigentlich diese Codelands macht. Und zwar sehen wir, dass es hier eine Zeile gibt, die wird nicht mit Zeilennummerierung irgendwie versehen, aber sie erscheint hier. Und die zeigt mir Informationen an zu dieser Klasse, in der ich mich hier gerade befinde. Und zwar sind es Informationen, die über die reine Analyse von dem bestehenden Code hinausgehen. Also hier auf der linken Seite sieht man, okay, es gibt hier wohl References, die werden jetzt gerade gezählt im Hintergrund, wie viele References es auf diese Klasse gibt. Das passiert asynchron, die Solution ist etwas größer, deswegen kann es auch durchaus etwas länger dauern. Also wir werfen hier mal einen Blick rein, bloß um ein Verständnis dafür zu kriegen, wie groß das ist. Also das sind ja alles unterschiedliche Projekte. Ist schon jetzt nicht unbedingt klein, ne, die Solution. Deswegen darf das auch ein bisschen dauern. Das ist aber das, was noch relativ uninteressant ist. Hier die References, die kriegt man ja auch raus mit Shift und F12 zum Beispiel. Was viel interessanter ist an der Stelle ist, gerade im Zusammenspiel mit unserem Quellcode-Repository, dass wir über die Codelands Informationen darüber bekommen, wer den Code, den wir uns gerade anschauen, zuletzt angefasst hat und warum. Und dazu kann ich hier einfach mal auf diese Codelands draufklicken. Also Codelands nennen sich quasi alle Einträge, die wir hier in dieser Zeile finden. Ich klicke hier mal drauf. Und wir sehen in Kürze, genau, welche Aktivitäten eigentlich stattgefunden haben auf genau diesem Stückchen Code. Und das kriegen wir schön grafisch veranschaulicht. Das finde ich wirklich sehr toll gemacht, weil man jetzt sagt, okay, lass uns mal gucken, was in den letzten paar Tagen, wann da Änderungen gemacht wurden. Und diese Änderungen werden visualisiert durch kleine farbige Kringel. Und das Interessante ist, dass die Farbe der Kringel dann Auskunft darüber gibt, ob hier unterschiedliche Entwickler am Werk waren oder ob das immer der gleiche war. Das heißt, dieser lilane Kringel, der hier eindeutig recht häufig zu sehen ist, das ist wahrscheinlich der Typ, der sich am besten auskennt mit diesem Stückchen Code. Und dann sehen wir noch, okay, es gibt noch ein paar, der Grüne scheint auch ein bisschen was gemacht zu haben, der lilane, der war vor 200 Tagen war er echt ziemlich aktiv, scheint aber trotzdem irgendwie noch am Ball zu sein hier, weil er ständig hier ein- und auscheckt. Das bedeutet, wenn ich Fragen zu diesem Code hätte, weil ich ihn nicht verstehe oder weil ich einfach wissen will, welche Relevanz er hat oder was er tut, dann ist dieser lilane Mensch eigentlich ein ganz guter Ansprechpartner. wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte auch wissen, was der da eigentlich gemacht hat und was der, wieso der Änderungen gemacht hat, kann ich hier diese andere Codelines benutzen und kann sagen, hey, ich schaue mir einfach mal die letzten 30 Changes an als Liste, die natürlich auch nach Zeit sortiert ist, klar, und sehe dann zu den einzelnen Check-ins hier und zu den einzelnen Commits auch eine Beschreibung. Hier die Description sieht man hier als Overlay. Ich könnte auch doppelklicken, dann geht das Ganze in einem separaten Fenster nochmal auf, sieht man hier herüben. Interessanter ist aber, dass ich für diese jeweiligen, also zum einen kriege ich natürlich Informationen darüber, wer hier was gemacht hat und warum. Zum anderen kriege ich aber auch einen Status von jeweiligen Menschen. Man sieht das hier, die sind alle gelb. Wieso sind die alle gelb? Die sind alle deswegen gelb, weil die in Link in unserem Instant Messaging-System aktuell nicht online sind. Das heißt, die sind away. Hier, gehen wir mal kurz drauf. Dann sehen wir, es geht hier dieses Link-Fensterchen auf. Und wenn der jetzt grün wäre, ich meine, er ist jetzt nicht grün, weil er in einer anderen Zeitzone ist. Wir sind heute leider zu früh am Morgen dran. Bei Demos am Abend funktioniert es immer. Da kann ich die Leute einfach mal anchatten und sagen, hey, wo bist du gerade? Aber theoretisch würde es gehen. Ich könnte hier den Instant Messenger direkt daraus aufmachen. Vorteil ist natürlich ganz klar, wenn ich eine Frage habe zu dieser Zeile Code, kann ich einfach mal den entsprechenden Entwickler anpingen, kann ihm sagen, hey, was hast du dir dabei gedacht? Oder wieso hast du das so implementiert? Und das Schöne ist eben, dass es über die Codelines möglich ist, solche Informationen zu kriegen, ohne dass man irgendwas dafür tut. Ohne dass ich irgendwie jetzt noch besondere Tools anwerfen muss. Und sie stören mich auch nicht. Sie sind so, ich sag mal so, zurückhaltend rein implementiert, dass sie mir nicht im Weg sind. Und das Interessante ist, dass wir diese Codelines jetzt auch unterstützen für Git. Wir hatten es in der Vergangenheit schon für Team Foundation Server basierende Quellcode Repositories. Jetzt unterstützen wir das auch für Git und man sieht, ich habe also hier tatsächlich ja die Roslyn Solution geklont. Ich habe mir einfach das Repository runtergeklont und habe trotzdem diese Information. Ist ja logisch, weil sie in dem Git Repository mit drin ist. Genau, das waren die Codelenses. Was haben wir noch? Code Maps. Benutzt jemand Code Maps? Keiner. Einer. Wieso benutzt keiner Code Maps? Weil nicht jeder Ultimate hat. Ist das der Grund? Ah. Okay. Botschaft angekommen. Ich zeige sie trotzdem. Code Maps ist was wirklich Cooles. Ich zeige die Code Maps jetzt mal anhand von einem von einer Solution, die auch etwas größer ist, aber nicht ganz so groß wie Roslyn, damit es noch einigermaßen performant ist. Wobei die Performance, und das ist ein ganz wichtiger Punkt von den Codemaps gibt es also schon ein bisschen länger, die Performance wurde jetzt nochmal deutlich optimiert mit Visual Studio 2015. In der Vergangenheit war es nicht immer so spaßig, eine Codemap zu erstellen. Was machen Codemaps? Codemaps lösen das Problem für, wenn man sich eine Übersicht über bestehenden Code verschaffen will, aber eigentlich niemanden hat, den man fragen kann. Dann kann man einfach mal sagen, hey, liebes Visual Studio, bau mir doch mal eine Codemap und diese Codemap ist eigentlich nichts anderes als das, was ein Entwickler sich ans Whiteboard oder auf dem Schmierzettel malen würde, wenn er versucht, den Zusammenhang zwischen einzelnen Quellcode-Komponenten zu verstehen. Er würde dann wahrscheinlich einen Bleistift rausziehen und sagen, hey, hier ist meine Assembly A, hier ist Assembly B, die kommunizieren irgendwie miteinander, vielleicht möchte er das auf Klassenebene machen, vielleicht möchte er das auf Namespace-Ebene machen, vielleicht möchte er das auf Assembly-Ebene machen. Genau das macht uns Codemaps. Es baut sowas basierend auf der aktuellen Solution auf, indem eben die Referenzen eigentlich einfach überprüft werden und dann kann ich mir hier ein bisschen Übersicht drüber verschaffen. Kann das natürlich alles wunderbar mit der Maus steuern. Wir sehen hier, es gibt Externals. Externals, dahinter verbergen sich die ganzen externen Namespaces. Normalerweise kann ich hier auch diesen Remove-Button klicken, um das Ganze ein bisschen zu säubern. Das funktioniert in der CTP leider nicht immer, deswegen lasse ich jetzt nochmal das bauen. Beim zweiten Mal funktioniert es dann auch. Dann können wir hier ein bisschen detaillierter reingehen. Genau, jetzt geht's weg. Jetzt können wir sagen, okay, wir haben hier diesen Package Explorer, das ist eine Exe, wir haben hier irgendwo Typen definiert, wir haben hier ein View-Model, wir haben hier Core-Funktionalität, irgendwie Shims, die brauchen wir nicht, machen wir weg. Code-Executor interessiert uns auch nicht. Okay, Typen, ja klar, jeder greift auf Typen zu, das kann jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend sein. Und so kann man sich hier Schritt für Schritt vorhangeln und kann dann sagen, okay, wir gehen doch mal in dieses View-Model rein, klicken wir mal auf, sehen dann, okay, das war jetzt die DLL, in der wir gearbeitet haben. Hier gibt es einen Rules-Namespace, der juckt mich jetzt auch gerade nicht so wahnsinnig. Mich interessiert tatsächlich das View-Model selbst, da kann ich dann mal reingucken, kann schauen, was in diesem Namespace los ist und kann dann eben bis auf Klassenebene und wenn ich möchte auch noch bis auf Methodenebene runter drillen in den Code rein. Baum wird natürlich immer größer. Potenziell wird er mir irgendwann mal zu groß, dass ich sage, hey, ich möchte jetzt meinetwegen dieses Element hier einfach rausziehen, ganz nach außen und schmeiß alles, was da drin war, dann weg. Einfach um mir nur die Komponenten anzuzeigen, die mich auch tatsächlich interessieren. Und ich kann mir dann natürlich auf der Ebene, wie ich das will, Zusammenhänge anzeigen lassen. Ich meine, wir sind jetzt hier auf Methodenlevel. Man sieht hier schön, wer wen aufruft, in welchem Zusammenhang. Natürlich kann man das Ganze jederzeit wieder neu anordnen, top-down, wie auch immer, so dass es einem dann wirklich passt. Wichtig ist, dass man alles rausschmeißt, was einen nicht interessiert und dass man das einblendet, was einen interessiert. Und dazu hilft es natürlich, dass wir jetzt so eine kleine Legende hier haben, die uns sagt, was eigentlich tatsächlich gerade angezeigt ist. Was bedeutet das alles? Was bedeuten die Icons? Und wir haben auch Filter, hier sind sie, wo ich sagen kann, okay, ich möchte initial meinetwegen nur die Verwandtschaftsbeziehungen über Vererbung sehen oder ich möchte nur Calls sehen und so weiter. Also, Codemaps, das Tool der Wahl, um sich Übersicht zu verschaffen, wenn wir auf komplett neuen Code treffen, der uns noch fremd ist. Performance besser, habe ich schon gesagt, und paar nettere Tools, um hier mit den Codemaps zu arbeiten und meines Erachtens auch wesentlich stabiler als in den vergangenen Varianten. Gut, aber ich habe gelernt, Codemaps nutzt eh keiner, weil keiner Ultimate hat. Gut, ich nehme es mit. Das bringt mich zum nächsten, Code Clone. Hat jemand schon mit Code Clone gearbeitet? Bitte mal melden. 2, 3. Wieso nur 3? Weil es keiner kennt, oder? Deswegen, ja, weil es keiner kennt. Vermutlich, weil es keiner kennt. Vielleicht sollte ich, bevor ich hier detaillierter auf die Code-Clones eingehe, einfach mal zeigen, was diese Applikation eigentlich einfach macht. Nur, dass das klar ist, womit wir hier zu tun haben. Wir haben es hier zu tun mit einer kleinen schnuckligen Applikation, NuGet Package Explorer heißt die. Mit der kann ich mir meine eigenen NuGet Packages bauen. Hat es schon mal jemand gemacht und genutzt, NuGet Package Explorer? Ein paar Menschen, okay. Also sehr zu empfehlen, weil es das Zusammenstellen von NuGet Packages wirklich zu einem Klacks macht. Also einfach DLLs reinziehen, schwuppdiwupp ist das NuGet Package fertig. Ich habe die Solution wirklich 1:1 von GitHub mir auch geholt und habe hier keine großen Änderungen irgendwie gemacht, ein paar klitzekleine. Und man kann so, man sieht ja, die ist durchaus etwas größer. Und gerade bei Open-Source-Projekten kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, aber auch bei eigentlich allen Projekten, mit denen man arbeitet, die irgendwann mal im Verlauf der Zeit wachsen, hat man ja durchaus die Anforderung, dass man auf der einen Seite sehr bestrebt ist, neue Features einzubauen, auf der anderen Seite aber auch den Code sauber halten will. Sauber im Sinne von, irgendein Architekt oder ein Senior Developer denkt sich ein paar Regeln aus oder legt ein paar Best Practices fest für Code. Und ich bin mir ganz sicher, dass eine dieser Best Practices ist, dass man, wenn es Funktionalität irgendwo im Code schon gibt, dass man die doch bitte wiederverwenden soll, anstatt sie nochmal neu zu schreiben. Und die Erfahrung zeigt aber auch, dass in der Realität es trotzdem relativ häufig vorkommt, dass man zweimal an zwei unterschiedlichen Stellen im Code den gleichen Code hat. Und zwar potenziell exakt den gleichen Code, weil Entwickler, sehe mich selber durchaus als Entwickler, weil Entwickler einfach so arbeiten, dass sie sagen, okay, ich habe hier eine Funktionalität, so eine ähnliche Funktionalität gibt es schon, ich schaue mir mal die Funktionalität an, die so ähnlich ist, kopiere die mal temporär und passe sie dann so an, dass sie das Neue tut, was sie tun soll und dann ist eigentlich schon, ist schon zu spät, weil ich schon einen Code-Klon erstellt habe, weil ich Code tatsächlich 1:1 kopiert habe und wir dann an zwei unterschiedlichen Stellen potenziell den gleichen Code haben und ich eigentlich nie wirklich Zeit habe zum Refactoren. Es ist natürlich auch vollkommen unrealistisch zu sagen, hey, es gibt irgendjemanden, der durch die ganzen Projekte mal durchgeht und sich den ganzen Code anschaut und dann irgendwie auswählt, was hier Duplikate sind. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert bei kleinen Hello-World-Applikationen schon schlecht und bei großen Projekten, wie zum Beispiel bei dem, funktioniert es wahrscheinlich überhaupt nicht. Was wir jetzt machen können, ist, wir können uns diese Code-Clones einfach mal anzeigen lassen. Dazu gehe ich auf Analyze Code-Clones und dann kriege ich eine Übersicht darüber, an welcher Stelle hier im Code Stellen zu finden sind, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Und zwar basierend auf einer Logik, die Visual Studio für mich ausführt. Und dann kann ich hier diese Ergebnisse mir einfach mal angucken. Und ich sehe hier, okay, es gibt Medium Matches, es gibt Weak Matches, es könnte auch Strong Matches geben oder Exact Matches, wenn ich wirklich 1:1 den gleichen Code habe. Wir machen hier einfach mal dieses Medium Match auf. Wir sehen hier, okay, das hier ist die eine Datei und das hier ist die andere Datei. Und jetzt wenn wir das Ganze wenn wir das Ganze vergleichen wollten, könnten wir das Ganze auch mal comparen. Also kann man hier gleich den Vergleichsmechanismus aufrufen und sieht dann, wie sehr diese beiden Stücke Quellcode übereinstimmen. Und ich kriege dann ein Gefühl dafür, ob das eine Stelle ist, die ich besser mal refactoren sollte, oder ob das eine Stelle ist, wo ich sage, okay, es ist in Ordnung, dass wir hier zweimal Code haben, der sehr ähnlich ist. Es wäre zu kompliziert, das wieder in eine Komponente auszulagern, die sich die dann teilen. Das heißt, ich kann mir hier relativ einfach eine Übersicht darüber verschaffen, wie gesund mein Code eigentlich ist. Aber der Haken dabei ist, dass wenn ich das ausführen muss, ist es eigentlich schon zu spät. Weil, wie schon gesagt, der doppelte Quellcode ist schon eingebaut. Es wäre eigentlich viel cooler, wenn wir sowas machen könnten oder jegliche Art von Code-Analyse machen könnten, in dem Moment, wo der Entwickler entwickelt. Denn wenn der Entwickler schon entwickelt hat und das Projekt funktioniert und die Funktion tut, was sie tun soll, dann ist die Hürde schon ziemlich hoch, dass der Entwickler nochmal hinfasst und sagt, ja, ich nehme in Kauf, dass ich nochmal alles kaputt mache, bloß, dass ich da einen Code-Klon beseitige oder bloß, damit ich da irgendwelche Best Practices einhalte. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Code-Clones, schön und gut, funktionieren aktuell leider nur post-mortem quasi. Ich will auch keine Ankündigung machen, weil es da nichts anzukündigen gibt, dass die irgendwann in Echtzeit passieren. Was wir aber trotzdem haben, sind Echtzeit-Code-Analyzer. Und die Echtzeit-Code-Analyzer lösen genau dieses Problem, dass der Entwickler eigentlich erstmal falschen Code schreibt oder Code, der nicht den Best Practices entspricht, und dann keine Lust mehr hat zum Refactoren. Die Code Analyzer schlagen dann zu, wenn der Entwickler gerade dabei ist zu entwickeln. Und geben ihm Tipps, dass er da doch bitte schön den Code schon anpasst. Das zeige ich jetzt auch mal. Code Analyzer und das ist auch neu. Also Code Analyzer generell hatten wir ja schon, aber die konnten wir quasi nur postmortem, nachdem der Code geschrieben war, ausführen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die in Echtzeit auszuführen. Und jetzt hängen die auch innerhalb von Projekten. Das heißt, ich kann mir ein NuGet-Package runterladen. Das mache ich jetzt mal hier. Manage NuGet-Packages. Das sieht man auch gleich. Wir haben eine neue Oberfläche für das NuGet-Package-Managing. Ich sage hier meine Quelle. Ich nehme jetzt mal MyPackages, weil wir dann offline sind. Ich lade einfach mal die CodeCracker C-Sharp Code Analyzer runter. Installiere die mal hier in mein Projekt. Sag ja. Akzeptiert. Und dann finde ich, das ist ganz spannend, hier unter den gehen wir ein bisschen rein, unter den Referenzen den Punkt Analyzers und da ist mein C-Sharp Codecracker. Und jetzt, wenn ich mir mal die Error-List anschaue, stellen wir fest, gibt es plötzlich ganz viele Errors. Warum? Weil natürlich mit Hilfe dieser Codecracker Code Analyzer werden neue Fehlerfälle definiert für den Quellcode, in dem ich mich befinde. Und diese Analyse findet dann tatsächlich in Echtzeit statt, also in dem Moment, wo ich entwickeln will. Ich kann das mal zeigen. Wir haben hier, gehen wir mal in die, hier rein meinetwegen. Wenn ich hier anfangen würde zu schreiben int i gleich 0, dann würde sofort hier dieser Verbesserungsmechanismus zuschlagen. Okay, wir müssten hier jetzt eigentlich einen Fehler dazugekriegt haben, sieht man jetzt natürlich nicht, weil es schon 166 waren, sieht man nicht, wenn einer zusätzlich dazukommt. Aber wir sehen, ich kriege genau einen Hinweis in dem Moment, wo ich den Code schreibe. Nicht erst, wenn ich es versuche zu kompilieren und auch nicht erst, wenn ich das Ganze eingecheckt habe und es am Server gebaut wird, sondern es wird in dem Moment mir angezeigt, wenn ich den Code schreibe. Und natürlich kann ich das Ganze anpassen und kann sagen, das eine ist mir wichtiger, das andere ist mir weniger wichtig. Ich möchte hier das Set der Regeln selbst verändern, indem ich hier einfach sage, ich möchte zum Beispiel diese Regel, you should use var whenever possible, also statt int oder string, einfach hier ein var, könnte ich hier selber umschalten auf ein warning. Dann wird natürlich ein großer Teil der Fehler verschwinden. Sollte jetzt nicht allzu lang dauern. Genau, schwuppdiwupp haben wir nur noch einen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Code-Analyse nicht nur in die Solution bzw. in die Projekte mit aufzunehmen und dadurch unabhängig von IDE-Einstellungen zu machen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, die Ergebnisse dieser Code-Analyse in Echtzeit zu sehen. Und wir haben die Möglichkeit, diese Analysen selber zu erweitern. Das heißt, jeder kann sich selbst eine Extension bauen, die er als NuGet-Packet verpackt und dann seine eigenen Coding-Guidelines oder was auch immer hier als Extension zur Verfügung stellen. Genau, ich lösche das hier mal wieder raus. Remove. Brauchen wir nämlich nicht. Und wir gehen weiter zu den Layer-Diagrams. Ich habe ja gerade gesagt, Code-Analyse ist was, was jetzt mit Visual Studio 2015 in Echtzeit quasi ausgeführt wird. In dem Moment, in dem wir als Entwickler tatsächlich Code schreiben. Mit den Layer Diagrams haben wir mit Visual Studio 2010 was eingeführt, was spektakulär ist, weil ich mir quasi für eine existierende Solution hier einfach mal so ein kleines Layer-Diagramm erzeugen lassen kann, beziehungsweise aufbauen kann. Also wirklich Layer-Diagramm im Sinne von Schichtdiagramm, wo ich dann sage, okay, ich habe hier meinen UI-Layer, meinetwegen meine Business-Logik und so weiter. Und ich kann dazwischen Abhängigkeiten definieren. Ich könnte also sagen, ich möchte hier eine Schicht haben, ich habe eine andere Schicht. Und ich kann dann auf diese Schichten Elemente draufziehen. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich möchte mein Main-Window soll sich in der Schicht 1 befinden und das soll das Recht haben, auf dieses Package-View-Model zuzugreifen. Ich mache hier einfach ein Drag-and-Drop und dann sage ich, ich möchte jetzt eine Dependency von Layer 1 auf Layer 2 und dann kann ich diese Dependencies validieren lassen. Das ist der spannende Punkt. Deswegen passt es jetzt auch ganz gut mit der Code-Analyse zusammen. Ich kann also sagen, hier Validate Architecture, stimmt das so auch überein, meine Vorgabe mit der realen Welt im Code. Und das ist ja was auch jeder kennt, der irgendwie Software entwickelt und sich mit einem Architekten unterhält. Der Architekt malt immer seine schönen Boxen mit Pfeilchen dazwischen ans Whiteboard und sagt, hey, bitte so entwickeln. Schicht 1 darf nur auf Schicht 2 zugreifen und Schicht 2 nur auf Schicht 3, aber keine auf Schicht 1. Entwickler nicken immer und fangen das Implementieren an. Und dann irgendwann ist dieses Whiteboard, da bin ich mehr synchron zum Quellcode, weil halt Fehler einfach mal passieren oder weil es vielleicht einfach sein muss, dass man hier einen anderen Weg geht. Und wenn wir so ein Schichtmodell nutzen können und hier dieses Modell in Visual Studio nutzen, können wir natürlich eine Validierung anstoßen. Sieht man auch hier. Architecture Validation Succeeded steht hier jetzt. Und genau das Gleiche könnten wir natürlich auch machen, wenn wir hier einfach mal die Dependency andersrum eintragen. Machen wir mal schnell hier, Toolbox. Dependency so rum. Das heißt, wir lassen eine Dependency zu von Layer 2 auf Layer 1, lassen das mal validieren, währenddessen sprechen wir schnell weiter. Was jetzt mit der Code-Analyse möglich ist, zumindest schon mal theoretisch, noch nicht praktisch, aber es ist schon angekündigt worden vom Alex Turner auf Channel 9, ist die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass wir Dependency-Verletzungen feststellen, während wir Quellcode schreiben. Also auch basierend auf diesen Live-Code-Analyses ist es was, woran aktuell gearbeitet wird, das auch zu erweitern, um das auszudehnen auf Dependencies, die wir über die Layer-Diagramme festgelegt haben. Was natürlich bedeutet, dass unterm Strich unser Quellcode sauberer ist und eher der vorgegebenen Architektur entspricht. Also worauf ich eigentlich hier gewartet habe, war, dass wir Fehler kriegen. Ach, wir kriegen auch Fehler. Genau, hier sieht man es. Ganz viele Fehler, die uns sagen, hey, hier hast du die Dependency verletzt, weil wir natürlich eigentlich in die andere Richtung zugreifen. Ich habe hier oben mein Main-Window draufgezogen. Diese Layer-Diagramme waren schon in Visual Studio 2010. Wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt Live-Code-Analyse-Möglichkeiten haben, steht denen ein gewisses Revival bevor, würde ich hier mal die Hypothese wagen. Okay, arbeitet jemand mit Layer-Diagramm? Ein paar Leute.
War zu langsam?
Die Validierung?
Ja.
Okay.
Verstehe.
Ah, gutes Feedback. Okay, alles klar. Hier, kurze Frage. Ah, da sind wir wieder beim Grund, ne? Alles klar, verstanden. Ich glaube, es ist ein Ultimate-Feature tatsächlich. Ich glaube, die ganzen Architecture-Dinger sind in der Ultimate nur drin. Okay. Ich nehme das Feedback wahr. Das bringt uns zum nächsten, wobei ich an der Stelle sagen muss, bei jedem Release von Visual Studio geht die Diskussion von neuem los, welche Features in welche Version wandern. Und es ist nicht immer so, dass das, was früher in der Ultimate war, jetzt wieder in der Ultimate ist. Also keine Ahnung, es wird auch aktuell wieder diskutiert. Ich nehme das Feedback mit, versprochen. Diagnostic Tools. Wir haben in Visual Studio 2015 eine ganze Menge neue, coole Diagnosewerkzeuge. Schauen wir mal rein, was es hier ein bisschen gibt. Und zwar starte ich jetzt einfach mal dieses Projekt. diese ganzen Fehler sollten jetzt nicht mehr gelten, genau. Was mich typischerweise interessiert, ist ja sowas wie, hey, wie viel Speicher verbraucht meine Applikation eigentlich, wie schaut es mit der CPU-Auslastung aus und so weiter. Und letzten Endes für uns als Entwickler ist natürlich vielleicht auch besonders interessant, was passiert eigentlich hinter den Kulissen, wenn irgendwas nicht so tut, wie es soll. Und ich habe da jetzt natürlich mal was provoziert, hier einen kleinen Fehler eingebaut in die Applikation. Und zwar spielen wir jetzt mal das Szenario durch, dass ich hier ein Package nehme, hier dieses My Awesome Tool APIs, ist mein NuGet-Package, hier sieht man es wunderbar, und dieses NuGet-Package möchte ich jetzt publishen auf dem Webserver. Also sagen wir mal hier Publish. Hier steht auch schon alles drin, ja, alles wunderbar, Publishen. Jetzt steht hier Package Published Successfully. Wenn ich aber hier auf My NuGet-Packages gehe, sehen wir es nicht. Eigentlich sollte es dahin gepublished werden. Woran liegt's? Was würden wir als Entwickler machen? Als Entwickler würden wir normalerweise hergehen und sagen, hey, mal schauen, was hinter Publish eigentlich liegt. Also würden wir den Publish-Button suchen. Wir würden schauen, welcher Event-Händler hinter dem Publish-Button liegt. Würden eine Methode finden, die wahrscheinlich Publish heißt. Würden uns dann einen Breakpoint reinsetzen. Würden dann Step-by-Step durchgehen, bis wir an die Stelle kommen, wo irgendwas schiefläuft. Jetzt schauen wir uns mal an, welche alternativen Möglichkeiten es gibt. Wir machen hier mal Pause und ich blende einfach mal Tools ein, die hier im Hintergrund gelaufen sind, die ich extra ausgeblendet habe, um hier einen Spannungsbogen zu erzeugen, nämlich die Diagnostic-Tools. Die Diagnostic-Tools haben mir automatisch mitgetrackt, wie mein Speicherverbrauch war, wie meine CPU-Auslastung war, könnte ich mir alles angucken. Was mich aber jetzt ganz besonders interessiert, sind die Debugger-Events, die wir hier oben sehen. Und das sehe ich, es gibt unterschiedliche Events. Es gibt Events, die IntelliTrace sammelt, IntelliTrace läuft hier mit. Es gibt Events, die einfach in meinem Output erscheinen. Und ich kann mich jetzt hier einfach mal informieren, was eigentlich gerade eben passiert ist. Und wir sehen, okay, hier dieser schwarze Knopf, da steht, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, aber da steht, irgendjemand hat Publish gedrückt. Das muss also die Stelle im Code sein oder die Stelle auf der Zeitachse sein, wo ich versucht habe, hier ein Paket zu publishen. Und danach gab es irgendwie Exceptions. Könnt ihr zusammenhängen. Jetzt nehmen wir mal diesen Ausschnitt, gehen hier ein bisschen rein, kriegen hier unten die ganzen Events ein bisschen detaillierter angezeigt. Und dann finde ich hier diesen Publish-Knopf und ich sehe hier unten irgendwo mal Fail to process request, the specified API key is invalid. Okay, jetzt weiß ich schon, offensichtlich hat irgendwas mit dem API key nicht funktioniert, aber ich habe ja eigentlich einen API key angegeben, in dem Fensterchen, wo ich Publish gedrückt habe. Das Schöne ist, wir möchten jetzt als Entwickler natürlich von hier aus an die Stelle im Code, wo wahrscheinlich irgendwas Spannendes passiert ist. Und das geht über dieses Activate Historical Debugging, über diesen Link. Bringt mich genau an die Stelle, wo ich im Code hier eine Exception einfach mal natürlich vollkommen absichtlich verschluckt habe. Ich habe den Code angepasst, das ist nicht der Code, der tatsächlich auf GitHub liegt. Das ist jetzt der Fehler, den ich selber eingebaut habe. Sieht man hier, statt dem OnError habe ich einfach ein OnCompleted eingebaut. Dadurch sorgt natürlich dafür, dass die ganze Fehlermeldung hier verschluckt wird. Aber es kommt ja oft vor, dass man versehentlich eine Exception fängt, statt irgendeine spezifische Exception zu fangen, also allgemein Exceptions zu fangen und dadurch Exceptions quasi zu verschlucken, keine richtige Ausnahmebehandlung zu machen. Und dann treten Fehler auf, die kein Mensch versteht, wo man auch nicht irgendwie einen Absturz kriegt, sondern wo man eigentlich nur eine verschluckte Exception findet. Und das ist genau die Value Proposition quasi. Hier ist genau die Stelle, an der wir mit diesen Diagnostic-Tools arbeiten können und dann eben mehr Informationen kriegen, als wir anderweitig kriegen würden. Bloß weil man es gerade nicht richtig gesehen hat, zeige ich es nochmal und starte das Ganze auch nochmal. Und wir schauen uns einfach mal was hier noch passiert. Ich will es nur zeigen, bloß, dass man das mal gesehen hat. Auch ohne unser Zutun sehen wir hier Speicherverbrauch und hier unten die CPU-Auslastung. Ich könnte durchaus sagen, ich möchte jetzt hier einen Snapshot vom Speicher machen. Dann wird festgehalten, wie aktuell jetzt, wie der Speicherverbrauch ist, welche Objekte da wo gehalten waren. Und ich kann einen beliebigen neuen Snapshot machen. Meinetwegen kann ich hier neue Daten reinladen, dann einen neuen Snapshot machen und hätte jetzt die Möglichkeit, diese Speichersnapshots auch miteinander zu vergleichen. Das ist natürlich dann spannend, wenn man sagt, okay, man arbeitet mit vielen Objekten, man bindet meinetwegen Bilder ein, die man dann wieder löscht und vielleicht werden hier irgendwelche Referenzen nicht richtig freigegeben, vielleicht schlägt der Garbage Collector an der falschen Stelle zu, vielleicht muss ich hier selber noch irgendwas disposen. Dann kann ich das Ganze natürlich am leichtesten dann drüber rausfinden, wenn ich hier solche unterschiedlichen Speicherabbilder tatsächlich 1:1 vergleiche. Das mache ich jetzt mal aus Zeitgründen nicht, würde aber funktionieren. Gut, das waren die Diagnostic Tools. Also auch an der Stelle jede Menge neues Zeug zu entdecken, gerade in Verbindung mit IntelliJ ist natürlich der Knaller. Ich entnehme jetzt der Audience, das ist Erfahrungswert, IntelliJ ist wahrscheinlich was viele Menschen gut finden, aber noch nicht jeder ausprobiert hat. Ja, vermutlich. Gut, bringt uns zum nächsten. Debugging. Wir waren ja ohnehin gerade im Code. Und ich gehe hier mal einfach an diese Stelle hier und setze hier mal einen Breakpoint rein. Und will einfach was zeigen, was ich da so getan habe. Das ist ziemlich cool, auch neu. Und wir machen ein lokales Package hier auf. Und mich als Entwickler interessiert natürlich vor allem dann, wenn der Kunde schimpft, hey, die Applikation ist zu langsam, interessiert mich als Entwickler, an welcher Stelle ist die Applikation eigentlich langsam. Und ich war selber schon in Projekten dabei, wo die Lösung oder unsere Form des Debuggens war damals, dass wir uns mit der Stoppuhr, einer physikalischen Stoppuhr, vor einen Quellcode hingesetzt haben, ausgeführt haben, auf den Knopf gedrückt haben und die Sekunden abgewartet haben, bis das passiert ist, was passieren sollte, und dann haben wir wieder Stopp gedrückt. Das ist eine sehr manuelle und analoge Methode. Man kann das durchaus schicker machen, wenn man einfach Timer verwendet und hier ein bisschen Traces rausschreibt, zugegebenermaßen. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man gar nichts machen muss, wenn man einfach als Entwickler sagt, man setzt einen Breakpoint und meinetwegen noch einen anderen Breakpoint hier, F9, und ich lasse hier einfach mal durchlaufen und will danach wissen, wie lange es dauert. Und genau das geht jetzt. Visual Studio misst für uns einfach, hey, von Breakpoint A zu Breakpoint B vergehen so und so viele Millisekunden. Natürlich dauert das Messen selber wieder auch was, ein bisschen Zeit, aber letzten Endes gibt uns das schon sehr detailliert Hinweise darauf, an welcher Stelle im Quellcode tatsächlich Zeit verloren geht. Ich muss kurz spitzen. Ah ja, genau. Breakpoints sind ein gutes Thema. Wer von Ihnen hat schon mal mit dem rechten Maustaste auf den Breakpoint geklickt? Nicht alle. Ich würde mal sagen 40%. Der Haken ist wahrscheinlich, dass kein Mensch auf die Idee kommt, mit der rechten Maustaste auf den Breakpoint zu klicken. Wieso sollte man das auch tun? Muss man jetzt nicht mehr. Wir haben dieses ohnehin schon versteckte Menü etwas weniger versteckt. Es gibt in Visual Studio sowas wie Trace Points oder auch bedingte Breakpoints, und die sind jetzt etwas besser erreichbar über dieses Layover-Menü. Sieht man hier. Und wir können dann quasi Bedingungen angeben, können sagen, nur unter einer bestimmten Vorbedingung, wenn irgendein boolscher Wert gesetzt ist oder sein Wert ändert, soll der Breakpoint tatsächlich was tun oder soll vielleicht einfach nur eine Message raustracen und gar nicht anhalten. Und übrigens auch solche Breakpoints, die gar nicht angehalten werden, wo der Code trotzdem weiterläuft, sehen wir in unserem historischen Debugging in dem Monitor, den wir gerade gesehen haben, wo wir die ganzen IntelliTrace-Events gesehen haben. Also auch sowas wird da markiert als durchlaufender Breakpoint und bietet uns die Möglichkeit, genau an diese Stelle des Codes zu springen. Okay, das waren die Breakpoints. Wir lassen das jetzt mal weiterlaufen und schauen uns noch was weiteres an, was ich persönlich auch sehr, sehr stark finde. Nämlich, macht jemand XAML-Development hier? Es gibt XAML-Developer, ja, okay, macht jemand Web? Ja, auch ein paar, gut. Die XAML-Entwickler haben ja in der Vergangenheit immer sehr neidisch auf die Web-Developer geguckt, weil die Web-Developer irgendwie gefühlt die cooleren Tools hatten. Zum Beispiel die Möglichkeit, eine Applikation zu starten im Debugger und dann sich einfach mal anzuschauen, wie eigentlich der DOM aufgebaut ist. Also wie schaut der Live-DOM der Anwendung aus? Und an welcher Stelle befinde ich mich im DOM, wenn ich ein ganz bestimmtes Element auf meiner Anwendung markiere? Und wie könnte ich jetzt zum Beispiel die Properties, meinetwegen die Farben und die Größen dieses Elements, ändern? Oder wie würde sich die Änderung von Properties auswirken auf die Elemente? Also so diese Live-Vorschau bei angepassten Properties. Der Aufschrei war groß, dass die HTML- und JavaScript-Jünger sowas kriegen und die treuen WPF-Jungs sowas nicht kriegen. Jungs und Mädels natürlich. Gott sei Dank haben wir da ein bisschen nachgereicht. Es gibt jetzt unter den Debug-Windows den sogenannten Live-Visual-Tree. Habe ich erwähnt, dass ich mit einer CTP unterwegs bin? Vermutlich, ne? Ja, okay, ich muss mal Visual Studio kurz neu starten. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir machen nochmal den Package Explorer auf. So, lassen wir den mal ausdenken. Wir starten. Machen wir so ein lokales Dingens auf. Hier, genau. Ist gut. Und jetzt machen wir nochmal hier Debug Windows Live Visual Tree. Und dann sehen wir jetzt, okay, jetzt muss ich hier ein bisschen schöner anordnen. Dann sehen wir jetzt auf dem bald zu kleinen Monitor, ach, ich hätte jetzt eigentlich, ich hätte die andere Ansicht wählen können, ne? Das wäre jetzt clever gewesen, hätte ich gleich mal die Window Layouts vorführen können, macht aber nichts. Jetzt sehen wir hier den Live-DOM, den Visual Tree von unserer XAML-Applikation, den wir ganz wunderbar aufklappen können. Hier können wir reingehen, sehen wir schön Schritt für Schritt, wie ist eigentlich unsere Applikation hier drüben aufgebaut. Wir haben auch dieses Tool, um Elemente hier drüben auszuwählen, was leider in der CTP sehr unzuverlässig funktioniert. Normalerweise sollte jetzt hier drüben im Live Visual Tree dieses Element gehighlightet werden, sodass ich genau weiß, an welchem Element ich mich befinde. Funktioniert manchmal, aber leider noch aktuell relativ unzuverlässig, wird aber mit der Release-Version natürlich hoffentlich stabiler funktionieren. Und ich kann jetzt hier natürlich mir anschauen, okay, welcher XAML-Code oder welcher Visual Tree steckt eigentlich tatsächlich hinter meiner Anwendung. Das heißt, ganz viele von diesen seltsamen, schlecht nachvollziehbaren Fehlern, wo man sagt, okay, man hat jetzt eine Anwendung eigentlich designt, die wird irgendwie dynamisch aufgebaut und eigentlich soll sie doch gut ausschauen und am Ende ist trotzdem alles graut und Rüben im UI. Sowas kann ich jetzt nachvollziehen, weil ich mir jetzt eben anschauen kann, wie ist denn eigentlich der Visual Tree von meiner XAML-Applikation. Und geht noch ein Stück weiter. Ich kann jetzt hier natürlich auch sagen, okay, jetzt sieht man es auch. Ich habe hier die Statusbar, den Textblock. Ups, ist er wieder weg. Genau. Und jetzt sieht man hier rechts unten auch rot unterringelt, dass wir uns an der Stelle befinden. Ich kann dafür auch die Properties ändern. Dazu kann ich jetzt einfach sagen, Show Properties. Dann geht so ein kleines Properties-Fensterchen auf. Machen wir hier mal zu. Und dann kann ich die Properties von genau diesem Ding ändern und kann sagen, hey, ich möchte hier meinetwegen Hello Alm Days reinschreiben. Der Klassiker. Dann steht hier unten Hello Alm Days. Und ich kann sagen, hey, ich möchte das Ding jetzt irgendwie in einer anderen Farbe. Foreground, was harmoniert denn irgendwie mit Lila? Wahrscheinlich Orange, oder? Haben wir einen Designer? Kein Designer. Und ich kann sagen, Font Size ist 50. Funktioniert also. Genauso wie man es sich wünscht. Und genauso wie das die HTML-Jungs auch schon kannten, haben wir das jetzt endlich für aktuell WPF-Applikationen. Für Windows Store Apps mit XAML funktioniert es leider noch nicht. Ich würde davon ausgehen, dass das auch demnächst kommt. Wieso sollten wir es auch nicht tun? Genau, also demzufolge hat sich da einiges getan, auch für die WPF-Fraktion, was das Debugging angeht. Ach, wenn ich schon dabei bin, ja genau, auch ganz interessant, habe ich hier noch Timeline-Tool vor WPF stehen, sollten wir sie vielleicht auch mal anschauen, wenn man es noch nicht angeguckt hat. Wir starten mal die Applikation, ach, das war jetzt falsch, Moment. Wir starten die Applikation mal ohne den Debugger und haben jetzt die Möglichkeit, hier Diagnose-Tools mitlaufen zu lassen, unter anderem eben das Timeline-Tool. Und ich sage jetzt, hey, bitteschön, Applikation, starte dich mal. Jawohl, startet. Und was das Timeline-Tool jetzt macht, ist, es misst quasi, an welcher Stelle in meiner Applikation Zeit verloren geht oder Zeit benötigt wird, nicht zwingend verloren geht. Und ich kann hier zum Beispiel sagen, ich mache ein neues Package auf, machen wir das nochmal, ja, ja, ja. Und dann sage ich einfach mal, man sieht hier, das läuft im Hintergrund und läuft und läuft und läuft. Und ich sage jetzt mal, stopp, hör mal auf hier zu diagnostizieren. Und dann kriege ich einen Report darüber, wie, an welcher Stelle meine XAML-Applikation hier Zeit konsumiert hat. Und das Ganze natürlich wunderbar grafisch aufbereitet. Es lohnt sich zu warten. Hier ist es schon. Tada! Bisschen wie bei Wetten, dass. Wetten, dass bei der Saalwette. Wer hat gewonnen? Genau. Und dann kann ich hier ein bisschen reingehen und kann sagen, okay, dieser Abschnitt interessiert mich besonders. Wo ist hier eigentlich die Zeit verloren gegangen? Wir können ein bisschen reinzoomen, können uns das noch detaillierter anschauen und sehen dann, okay, hier ist ein großer Block. 188 Millisekunden sind hier verloren gegangen. Das war das Parsen von dem Main Window und so weiter. Und hier auch ganz interessant, der direkte Vergleich, was braucht länger, die Menu-Items zu parsen oder die Toolbar. Also bietet uns einfach Ansatzpunkte, wenn es darum geht, wenn wir ein anspruchsvolles UI haben, wo wir irgendwie Bedenken haben, dass das Aufbauen des UIs als solches zu langwierig ist, dann können wir hier einfach mal reingucken, dann sehen wir das und wir sehen eben eigentlich, auch wenn wir Aktionen machen natürlich, an welcher Stelle die Zeit verloren geht und an welcher Stelle es eben relativ schnell geht, um ein relativ gutes Gefühl dafür zu kriegen, wo jetzt eigentlich tatsächlich Zeit verloren gegangen ist. Gut, nächstes Feature. Unit-Tests. Dafür habe ich was vorbereitet. Wer macht Unit-Tests? Okay. Gibt es Menschen, die mit Visual Studio 2012 Unit-Tests gemacht haben und mit Visual Studio 2013 nicht mehr? Nein? Gut, Gott sei Dank. Ich hätte das Gegenteil befürchtet. Es war nämlich schon mal leichter, Unit-Tests zu erstellen, als mit Visual Studio 2013. Ja, sagt da jemand? Genau, wir haben nämlich irgendwie einen Button verloren, ein Feature verloren auf dem Weg von Visual Studio 2010 über 12 nach 13, ist so mein Eindruck. Wir machen hier mal meine grandiosen Mathe-Tools auf. Das ist jetzt eine Demo-App, wie sie im Buche steht, ne, die wirklich vollkommen sinnlos ist, aber anschaulich. Und was sie tut, ist, sie stellt eine Methode zur Verfügung, nämlich hier DoMath. Die macht mathematische Operationen. Zum Beispiel teilen, Minus, Plus und Mal. Abhängig davon, welches Inam ich hier oben reinschubs. Und zwar mit dem ersten und mit dem zweiten Parameter. A und B, zwei Ints. Jetzt schmeiße ich mal hier dieses Projekt kurz weg. Ach, übrigens, an der Stelle sieht man ganz schön, hier oben sieht man 0 von 1 Parsing. Heißt also, hier war ein Test, hat existiert und der hat nicht funktioniert. Also auch Tests werden in der Codelines eingeblendet. Was würden wir tun, wenn wir einen Unit-Test erstellen wollten für DoMath? Naja, wir würden normalerweise mit Visual Studio 2013 ein neues Projekt anlegen, Testprojekt, die Referenzen entsprechend machen, würden unsere Test-Method-Attribute entsprechend setzen, das Ganze verknoten, eine Methode bauen, die das Ganze dann testet. Wir haben jetzt es gab schon in der Vergangenheit eine Extension für Visual Studio 2013, um das Unit-Test generieren ein bisschen einfacher zu machen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier einfach rechts drauf zu klicken und zu sagen, ich möchte jetzt dafür einen Unit-Test, Create Unit-Test, schwuppdiwupp. Dann wird dieses ganze Zeug, was ich manuell machen müsste, für mich angelegt, sodass der Rahmen des Unit-Tests einfach mal existiert. Und ich muss dann quasi nur noch die Logik implementieren. Und ich könnte jetzt hier rein implementieren, MathHelper M gleich New MathHelper. Und dann result ist gleich m.doMath. Und was machen wir? Plus natürlich 1, 1. Und wann hat das Ganze funktioniert? Wenn wir sagen r equal 2. Ich muss kurz nachdenken. Und das result. Und wenn wir das ausführen, dann haben wir halt unseren Unit-Test geschrieben. Und jetzt, wenn wir natürlich sagen, okay, das ist jetzt die Testmethode für unsere Mathematik-Methode hier oben, sieht hoffentlich jeder, dass wir hier eine relativ schlechte Code-Coverage haben. Ich meine, die Code-Coverage könnten wir uns auch noch anzeigen lassen. Ich mache das jetzt mal aus Zeitgründen nicht, weil es immer ein bisschen dauert, bis die Code-Coverage berechnet wird. Aber man sieht natürlich, okay, wenn wir hier eine Fallunterscheidung haben und plus übergeben, dann testen wir gerade mal diesen Fall ab und alle anderen drei Fälle testen wir nicht ab. Also Haken irgendwie, weil auf der einen Seite haben wir natürlich einen Unit-Test für die Methode und auf der anderen Seite taugt der Unit-Test überhaupt nichts, weil er irgendwie drei Viertel von der Methode überhaupt nicht testet. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein vollkommen unrealistisches Szenario ist. Ich glaube ja nicht. Ich denke, dass es tatsächlich in vielen Applikationen wahnsinnig schwer ist, einen Unit-Test zu schreiben, der wirklich alle Zweige des Codes abdeckt. Man hat potenziell Code, der so stark verzweigt ist und von so vielen unterschiedlichen Eingabeparametern abhängt, dass es komplett schwierig zu durchschauen ist, überhaupt an jede Stelle im Code tatsächlich hinzukommen. Und es kann durchaus sein, dass man einen Test schreibt mit bestem Wissen und Gewissen und sich wirklich Mühe gibt, jeden Strang im Quellcode abzudecken und am Ende hat man trotzdem irgendwie drei oder zwei Fälle vergessen und wenn die dann aufgerufen werden, dann gibt es natürlich genau eine Exception. Und wenn es diese Exception gibt, ist es natürlich blöd für den Kunden, weil der sagt, sag mal, testet ihr eure Applikation nicht. Und dann sagt man, hey, man hat doch einen Unit-Test gemacht, aber es bringt gar nichts, weil der eben genau diesen Fall nicht abtestet. Die Schwierigkeit ist also liegt darin, einen Unit-Test so zu schreiben, dass er wirklich den kompletten Code durchläuft. Und wir alle wissen, dass es immer dieses hohe Ziel gibt von 100% Code-Coverage, was aber auch irgendwie vollkommen unrealistisch ist, weil es viel zu aufwendig ist, solche Tests tatsächlich zu schreiben. Also, Problemstellung. Wünschenswert wäre es, ein Tool zu haben, das uns als Entwickler die Sicherheit gibt, dass wir wirklich 100% des Quellcodes durchlaufen haben im Rahmen eines Testfalls. Und genau das bietet jetzt auch Visual Studio. Nicht nur diesen Helfer, um einen Unit-Test anzulegen, sondern dann tatsächlich auch einen Helfer, um diesen Unit-Test oder um Unit-Tests so zu erweitern, dass wir alle Fälle durchlaufen können. Und dazu ist nicht viel schwerer, als einen Unit-Test anzulegen. Wir sagen hier einfach, wir möchten einen Smart-Unit-Test anlegen. Smart-Unit-Test ist im Prinzip die Einführung von PEX ins Produkt. Ich weiß nicht, ob jemand PEX kennt. PEX war eine Visual Studio Extension, gibt schon ein bisschen länger. Ich glaube, die kam auch 2010 zum ersten Mal, wurde die öffentlich, ist dann länger über die Visual Studio Gallery vertrieben worden, hat relativ hohes Ansehen genossen, würde ich mal sagen, aber hat natürlich nie einen richtig großen Bekanntheitsgrad bekommen. Und diese Funktionalität von PEX, und das ist wirklich die Funktionalität von PEX, es sind sogar die PEX Namespaces, das ist jetzt in Visual Studio reingekommen mit allem, was dazugehört. Und ich sage jetzt einfach mal, bitteschön, bauen wir doch mal so einen Smart-Unit-Test. Und dann sehen wir, das System wird ein bisschen analysiert, denkt ein bisschen drüber nach und schwuppdiwupp kriege ich hier ein paar unterschiedliche Testfälle geliefert. Und wir sehen schon, okay, es gibt hier jetzt 6 Testfälle, die hier durchlaufen wurden. Und ich kann mir hier angucken, was tatsächlich im Hintergrund passiert. Wir sehen zum Beispiel, er hat das Ganze aufgerufen als mit dem Divide und dann 2x0 übergeben. Und klar, ne, wer versucht durch 0 zu teilen, läuft in Probleme. Deswegen gibt's hier jetzt auch, schlägt dieser auch fehl. Dann haben wir dann mit Divide nochmal gemacht, haben durch 1 geteilt, ein bisschen besser funktioniert. Dann haben wir mit Minus gemacht, dann mit Plus gemacht, dann mit Multiply gemacht. Und dann haben wir ihn nochmal gemacht mit Divide und haben hier aber den Int-Min-Value genutzt. Und wer bei Divide sagt, Int-Min-Value teilt sich durch minus 1, der kriegt immer eine Exception. So ist es per Definition. Deswegen, also das ist auch ein Fall, den wir überhaupt nicht vorgesehen hatten. Kann man sich überlegen, ob sowas abzufangen ist oder nicht abzufangen ist. Das ist vielleicht ein bisschen extrem, aber nur um zu zeigen, dieses Tool ist eigentlich relativ clever. Was ich jetzt natürlich machen würde, ist Folgendes. Ich würde mir diese als Entwickler hier einfach diese Testfälle mal anschauen. Ich kann für jeden einzelnen davon anschauen, welcher Quellcode hier letzten Endes genutzt wurde und kann mich dann inspirieren lassen, vielleicht selber einen Testcase ein bisschen zu erweitern oder die hier einfach zu nehmen und zu speichern und als Regression-Test bei mir mit einzubauen. Und dann werden die, das hat man jetzt vielleicht gesehen, dann werden die hier mit abgebildet, allerdings nicht in die echte Klasse, die man hier sieht, also in den tatsächlichen Code, den ich auch selber verändere. Hier würde ich quasi ein paar Assertions einführen, aber sonst nicht weiter die Tests verändern. Die Tests sind ja generisch, also die sind generiert worden automatisch und deswegen befinden die sich in so einem g.cs-File, wo ich mich durchaus inspirieren lassen kann, wenn ich selber Codes, Unit-Tests schreiben will, die ich aber jetzt nicht hier anpassen würde, weil dieses File, wie gesagt, generiert ist. Aber ich kann hier die andere Datei nutzen, diese math-helper-test-cs, um darin dann meine Assertions einzubauen. Heißt für mich, ich habe jetzt eine Methode gefunden, um tatsächlich auf 100% oder auf einen höheren Prozentsatz von Code-Coverage zu kommen, ohne dass ich mir selber diese ganzen krassen Fälle ausdenken muss. Ich kann einfach sagen, okay, lass doch mal dieses Tool anspringen, dann habe ich meine Code-Coverage, die ich eigentlich will. Und dann schaue ich nach, ob davon irgendwas vielleicht dauerhaft für mich verwertbar ist. Und kann zumindest sicherstellen, dass jedes Stückchen Code mal durchlaufen wurde.
Wie schaut es mit privaten Methoden aus?
Private funktionieren, glaube ich, nicht. Ich denke, es ist aktuell nur public. Können wir nachher aber nochmal am Stand, ich bin draußen, können wir nochmal durchlaufen. Ich muss bloß ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich noch coole Features habe, aber keine Zeit mehr. Okay, vielleicht Folgendes. Natürlich kommt mit der neuen Visual Studio Version auch eine neue Version von C#, C# 6.0 hat wunderbare Features, die es uns das Leben ein bisschen leichter machen als Entwickler. Ich zeige nur mal ein paar davon. Und zwar habe ich hier eine kleine Applikation, die Folgendes macht. Wir haben die Klasse Person. Ich habe den Ahmed, der in der Lagi-Straße wohnt. Und die Person wird übergeben an die Methode DoSomething. Und naja, letzten Endes gibt die aus den Straßennamen über Konsole WriteLine. Und ich denke, der Code, das ist schon Code, der ist nicht so ganz unrealistisch. Der Haken an dem Code ist, dass das hier oben natürlich ziemlich kompliziert ist. Um an den Straßennamen zu finden, kommen, muss ich erstmal abfragen, ob die Person vielleicht null ist. Wenn die Person nicht null ist, frage ich ab, ob die Adresse null ist. Wenn die Adresse nicht null ist, frage ich ab, ob die Straße nicht null ist. Wenn die Straße nicht null ist, bin ich glücklich und kann den Straßennamen nutzen und ausgehen. Das alles ist relativ kompliziert. Schöner ist es, dass ich jetzt in Visual Studio diesen Fragezeichen-Punkt-Operator nutzen kann, um zu sagen, das ist mal ein bisschen größer, ist denn Adresse, die Person null? Wenn die Person null ist, dann String empty. Ansonsten schau nach, ob die Adresse null ist. Wenn Adresse null ist, dann String empty. Dann schau nach, ob Street null ist. Und wenn alles passt, dann ist der New String Street. Ansonsten ist der New String String empty. Das heißt, dieses ganze Geeier hier oben kann ich mir sparen, diesen ganzen unangenehmen Code, der hier oben steht. Dazu kommt, dass ich jetzt natürlich, wenn man sich dieses Konstrukt hier anguckt, auch sagen muss, ein bisschen optimierbar. Wir haben jetzt in Visual Studio, in C Sharp 6.0, was ich Using Static nennt. Über Using Static kann ich hier oben bestimmte Bereiche eines Namespaces als statisch markieren und kann dadurch dafür sorgen, dass ich ohne Console und ohne dieses String auf WriteLine und auf Format zugreifen kann. Das heißt, ich kann mir das hier schenken und kann mir das hier schenken. Könnte quasi so machen. Und dann kommt noch ein neues String-Handling dazu. Ich könnte dieses Format komplett weglassen. Wir kennen ja das hier mit dieser Null und diesem Street dahinter. Und wenn ich jetzt mehrere Variablen da reingeben möchte, dann hätte ich noch eine 1 und eine 2 und eine 3 und so weiter. Es ist alles ein bisschen lästig und irgendwie unleserlich, weil man immer erst überlegen muss, was steht denn da an der Stelle. Könnte man zum Beispiel auch so machen, das Ganze hier jetzt wegtun. Straßenname ist Street. Was natürlich das Leben auch wieder wesentlich leichter macht. Also es sind keine großen Features, die mit C Sharp 6.0 gekommen sind. Es sind viele Kleinigkeiten, die einfach das Leben wesentlich leichter machen. Ein paar sind noch auf den PowerPoint-Folien genannt, will ich aber mal nicht in Detail drauf eingehen. Und, ach ja, genau, okay, das muss noch sein. Ist der Knaller. Wir machen hier mal ein Projekt auf. Ich weiß nicht, macht jemand Mobile Development? Mal kurze Handmeldung. Ja, ein paar Leute. Echt wenig. Okay, wieso eigentlich so wenig? Noch nicht wirklich angekommen. Oder kann man sich nicht zwischen den Plattformen entscheiden vielleicht? Ja, würde ich auch glauben. Wir haben jetzt mit Visual Studio 2013 ja schon unsere Hybrid-Tools für Mobile Development, whatever, dieses Package, was man zusätzlich installieren kann. Wir unterstützen jetzt, also das war eine Extension für Visual Studio 2013. Mit 2015 ist diese Extension automatisch eingebaut. Wir unterstützen Cordova von Haus aus ohne weitere Extension, die man installieren muss. Cordova Cross-Plattform-Tooling, um mehrere Mobilplattformen anzusprechen und zu adressieren und für die unterschiedlichen Plattformen zu entwickeln. Der Knaller ist allerdings, dass wir von Microsoft jetzt zum ersten Mal auch einen Emulator mit ausliefern für Android-Systeme. Sieht man hier oben, also man kann hier natürlich direkt aufs Device, man kann hier auch mit Ripple arbeiten, das läuft dann quasi im Browser. Oder wir können tatsächlich auf ein Android-Device, auf den Android-Emulator gehen, der quasi eine ähnliche Funktionalität hat wie der Emulator für Windows-Phones. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal mit dem Android-Emulator gearbeitet hat, der mit standardmäßig mit diesen Hybrid mit dieser Hybrid-Extension mitkam, der war ziemlich langsam. Unser Emulator ist noch nicht so schnell, wie er sein könnte, aber ist doch deutlich schneller, was den Startup angeht und macht dadurch natürlich das Arbeiten ein bisschen erfreulicher. Und ich denke, der wichtige Punkt hier ist weniger jetzt die Funktionalität des Emulators. Ich meine, es ist cool, wenn Microsoft das selber macht und wenn wir jetzt selber sagen, hey, wir unterstützen hier aktiv das Android-Development aus Visual Studio raus. Das wirklich Interessante ist, dass es ja auch ein Stück weit ein Commitment ist zur Cross-Plattform-Technologie insgesamt. Und deswegen möchte ich diesen Moment nutzen, um einfach mal darauf hinzuweisen, dass wir einen ganzen Track haben bei den ALM-Days, wo es nur um Cross-Plattform-Development geht, was echt irgendwie das Thema der Stunde bei Mobile-Developern ist. Und ja, wie gesagt, es ist ein Stück weit unser Commitment zur Cross-Plattform-Story, wenn wir hier den Emulator selber anbieten. Wir lassen ihn nur starten, im Hintergrund ist jetzt nicht so wichtig, wenn man ihn nicht sieht. So schaut er aus, wenn er fertig ist. Ich skippe mal das ganze Thema ASP.NET 5, wäre sowieso viel zu groß, um komplett reinzupassen. Wer da Fragen hat, kann gerne noch auf mich zukommen. Ich bin jetzt leider schon 3 Minuten über der Zeit. Hier noch die Links. Auch zu einem Kurs zu Visual Studio Tipps und Tricks auf der MVA als Video oder einen Blogpost und natürlich der Download zur CTP 6. Sie kriegen ja die Folien. Und damit herzlichen Dank. Das waren die Features von Visual Studio 2015. Ich hoffe, Sie haben irgendwas Neues gesehen.